Stoa. Die Stoa, auch stoische Philosophie oder Stoizismus genannt, zählt zu den einflussreichsten philosophischen Lehren des Abendlandes. Zenon von Kition begründete sie etwa 300 vor Christus. Der Name leitet sich von der bunten Vorhalle ab. Diese Säulenhalle stand auf dem Marktplatz von Athen. In ihr begann Zenon von Kition zu lehren. Ein Kennzeichen der Stoa ist die kosmologische Sichtweise. Sie betrachtet die Welt als Ganzes. In allen Naturerscheinungen erkennt sie ein durchgängiges, universelles Prinzip. Anhängerinnen und Anhänger nennt man Stoiker. Für sie ist es wichtig, den eigenen Platz in dieser Ordnung zu finden. Sie üben sich in emotionaler Selbstbeherrschung, um ihr Schicksal anzunehmen. Gelassenheit und Seelenruhe, auch Ataraxie genannt, unterstützen sie auf dem Weg zur Weisheit. Entstehungszusammenhang der stoischen Philosophie. Die beiden großen philosophischen Schulen, die epikureische und die stoische, entstanden fast gleichzeitig im frühen Hellenismus. Diese Epoche war von einer Krise der Polis geprägt. Der vertraute Stadtstaat hatte bisher Normen gesetzt, Orientierung gegeben und zugleich Pflichten eingefordert. Nun geriet dieses System ins Wanken. Athen spielte dabei eine besondere Rolle. Nach der platonischen Akademie und dem aristotelischen Peripathos nahmen hier auch die Epikureer und die Stoiker ihren Anfang. Nach rund anderthalb Jahrhunderten politischer Macht und kultureller Blüte stand die Stadt vor einer unsicheren Zukunft. Seit der Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus versuchte Athen, sich gegen das wachsende Königreich Makedonien zu behaupten. Nach Alexanders Tod und während der Diadochenkriege musste die Stadt jedoch eine unmittelbare makedonische Vorherrschaft akzeptieren. Damit endete auch die attische Demokratie. Das politische und soziale Gefüge veränderte sich grundlegend. Diese Umbrüche öffneten den Raum für neue weltanschauliche Deutungen. Beide Schulen stellten die Frage nach dem richtigen Weg zum Seelenheil. Die Polis schien dafür nicht mehr der geeignete Rahmen zu sein. Trotz dieser gemeinsamen Ausgangsfrage kamen sie zu unterschiedlichen Antworten. Der Athener Epikur lehnte jede politische Teilnahme ab. Für ihn führte eine vernünftig gelenkte Lebensfreude zum persönlichen Glück. Der aus dem zyprischen Kition stammende Zenon betonte dagegen ein kosmopolitisches Verantwortungsgefühl, das weit über die Polis hinausreichte. In dieser großen Gemeinschaft, so meinte er, könne das individuelle Streben aufgehen und die Seele Ruhe finden. Kernaspekte der Lehre. Die stoische Philosophie hat sich über die Jahrhunderte immer wieder verändert. Sie nahm neue Einsichten auf. Ihre führenden Denker setzten verschiedene Schwerpunkte. Diese Offenheit trug wesentlich zu ihrem langen Fortbestehen bei. Dennoch besitzt die Lehre feste Merkmale, die sie eindeutig prägen. Man findet sie in allen drei Teilen des stoischen Gedankengebäudes. Der erste Teil ist die Physik, die den Kosmos und alles darin untersucht. Der zweite Teil ist die Logik, die sich mit Erkenntnis, Erklärung und Beweisführung befasst. Der dritte Teil ist die Ethik, die das menschliche Leben betrachtet und das Zentrum der stoischen Philosophie bildet. Kosmos und Weltseele. Aus einem Urfeuer, das die Stoiker Aether nennen, geht nach ihrer Lehre alles Seiende hervor. Jede Materie, von ihnen Hyle genannt, ist von der göttlichen Vernunft, dem Logos, beseelt. Darum erscheint die stoische Lehre zugleich materialistisch und pantheistisch. Das göttliche Prinzip durchdringt den ganzen Kosmos und ist nur in seinen Teilen anzutreffen. Der Logos wirkt als gestaltende Kraft. Die Stoiker unterscheiden eine passive Materie und eine aktive Substanz. Diese aktive Substanz zeigen sie als intelligenten Äther oder Urfeuer, das auf die Materie einwirkt. Der Logos, die Weltseele, belebt auf diese Weise das gesamte Universum. Sie sprechen auch von der Samenvernunft oder vom zeugenden Gesetz des Weltalls. Der Mensch gehört zu diesem göttlichen Logos, zu dem Urfeuer und zur Vernunft, die das All ordnet und erhält. Um Vorgänge in Lebewesen zu erklären, verwenden die Stoiker den Begriff Pneuma, also Atem. Dieses Pneuma verbindet alles und ermöglicht daher Kommunikation und Empathie. Einzelnes fügt sich dadurch zu einem großen Ganzen. Auch die individuelle Seele gilt als Teil der Weltseele. Kaiser Marc Aurel, der letzte bedeutende Stoiker, fasste das Weltbild seiner Schule so zusammen. In seinen Selbstbetrachtungen, siebtes Buch, neunter Abschnitt, schrieb er: Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Fast nichts bleibt einander fremd. Alles Geschaffene ist einander beigeordnet und strebt nach Harmonie in derselben Welt. Aus allem ist eine Welt entstanden, ein Gott, alles durchdringend, ein Stoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemeinsam und eine Wahrheit. Ebenso gibt es eine Vollkommenheit für all diese verwandten Wesen, die an derselben Vernunft teilhaben. Logik. Die Stoiker sehen die Logik als eigenen Teil der Philosophie. Ihr Hauptziel ist die Erforschung der Vernunft, die sie Logos nennen. Für sie deckt Logik ein breites Feld ab. Dazu gehören Erkenntnistheorie, Dialektik und Rhetorik. Das Wort Logos bedeutet für die Stoiker sowohl Sprache als auch Vernunft. Logik umfasst daher zwei Bereiche. Erstens legt sie die formalen Regeln für richtiges Denken und sicheres Argumentieren fest. Zweitens untersucht sie jene Teile der Sprache, in denen Gedanken sichtbar werden. Nach stoischer Auffassung besitzt jemand Wissen, wenn er oder sie eine Aussage vertreten kann, die eindeutig wahr ist. Ethik. Aus Sicht der Stoa gehört der Mensch zu einer von der geistigen Weltordnung durchdrungenen Natur. Sein Geist und sein Denkvermögen lassen ihn an dieser Ordnung teilhaben. Sie weisen ihm den Weg zur Weisheit, dem höchsten Gut und dem Kern eines gelingenden Lebens, der Eudaimonie. Voraussetzung sind Selbsterkenntnis sowie das Einüben hilfreicher Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Haltungen. Die eigene Vernunft dient dabei als Wegweiser, der Selbsterhaltungstrieb und das Streben nach Selbstvervollkommnung geben Antrieb. Nur ein dauerhaftes Bemühen um Selbstformung, das auch Schicksalsschlägen und sozialem Druck standhält, führt zur ersehnten Seelenruhe. Grundlage ist eine ausgeprägte Kontrolle der Affekte. Sie soll zu Freiheit von Leidenschaften, zu Selbstgenügsamkeit und zu Unerschütterlichkeit führen. Der heutige Ausdruck stoische Ruhe geht auf diese Eigenschaften zurück. In der Stoa bezeichnet Apathie keine Teilnahmslosigkeit oder Passivität. Kaiser Marc Aurel brachte den Kern der Lehre auf den Punkt, als er sich selbst ermahnte: Man solle arbeiten, jedoch nicht wie ein Unglücklicher und nicht um Bewunderung oder Mitleid zu suchen. Man solle handeln oder ruhen, wenn es dem Gemeinwohl dient. Der stoische Weise ist das Ideal der Lehre und wurde zuerst von Chrysippus beschrieben. Er lebt in vollkommener Übereinstimmung mit der Natur, die mit Vernunft und Tugend gleichgesetzt wird. In allen seinen Handlungen erscheinen die vier Kardinaltugenden: Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Darum erreicht er Eudaimonie, die vollkommene Glückseligkeit. Die stoische Gemeinschaft schloss grundsätzlich alle Menschen ein. Griechen ebenso wie als Barbaren bezeichnete, Bürger ebenso wie Sklaven gehörten dazu, obwohl Staaten und Grenzen fortbestanden und die Sklaverei nicht abgeschafft wurde. Dieser kosmopolitische Zug prägte die Stoa von Anfang an, lange bevor sie die politischen Führungskreise des Römischen Reiches erreichte. Viele bedeutende Vertreter stammten aus Randgebieten der griechischen Welt. Kosmopolitismus. Die Idee des Kosmopolitismus wird Diogenes von Sinope zugeschrieben. Stoische Philosophinnen und Philosophen nahmen diesen Gedanken auf, entwickelten ihn weiter und machten ihn bekannt. Nach ihrer Vorstellung gleicht die Welt einer einzigen Stadt, in der jeder Mensch einen Platz hat. Daraus leiten die Stoikerinnen und Stoiker eine universelle Brüderlichkeit ab. Die Natur formt den Menschen zu einem geselligen Wesen und schenkt ihm eine nahezu instinktive Sympathie für andere. Kaiser Marc Aurel betont in seinen Selbstbetrachtungen, dass das Schicksal alle zu vernünftigen Wesen macht und sie als Bürgerinnen und Bürger einer Weltstadt verbindet. Diese Zugehörigkeit führt dazu, dass sich Menschen aus natürlicher Neigung gegenseitig lieben. Ein verbreiteter Deutungsansatz für den stoischen Kosmopolitismus ist das von Herokles überlieferte Kreismodell der Identität. In diesem Modell steht die einzelne Person im Zentrum mehrerer konzentrischer Kreise. Der erste Kreis umfasst das eigene Selbst, der zweite die enge Familie, darauf folgen die erweiterte Familie, die lokale Gemeinschaft, die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Landsleute und schließlich die gesamte Menschheit. Innerhalb dieser Kreise entsteht ein Gefühl der Zuneigung, das die Stoikerinnen und Stoiker Eukeiosis nennen. Die Aufgabe eines Weltbürgers besteht darin, die äußeren Kreise näher an die Mitte zu ziehen, um mehr Ähnlichkeit und Verbundenheit zwischen allen Menschen und der eigenen Gemeinschaft zu schaffen. Die ältere Stoa. Kontinuität und Wandel in der römischen Antike. Der Begriff Stoizismus geht auf das griechische Wort Stoa Poikile zurück. Auf Deutsch bedeutet das bunte Vorhalle. Diese Säulenhalle stand an der Nordseite der Agora in Athen und war mit Bildern von mythischen und historischen Schlachten geschmückt. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus trafen sich dort Zenon von Kition und seine Anhänger, um ihre Gedanken auszutauschen. Zenon entschied sich, seine Lehre offen auf dem Marktplatz zu vermitteln. Damit unterschied er sich von den Epikureern, die eher im Verborgenen lehrten. Zuerst nannte man die neue Richtung Zenonismus. Diesen Namen gab man bald auf, weil man keinen Personenkult fördern wollte. Zenon knüpfte an die Ideen der Kyniker an. Er hatte sie von Krates von Theben übernommen. Der Kyniker Antisthenes war zuvor ein Schüler von Sokrates gewesen. Nach Zenon leitete Kleanthes die Schule. Ihm folgte Chrysippos, der den Stoizismus entscheidend prägte. Als das griechische Kulturerbe allmählich im Römischen Reich aufging, beeinflussten sich beide Welten gegenseitig. Dieser Prozess begann etwa in der Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus und dauerte viele Generationen. Fachleute unterscheiden dabei zwei große Abschnitte. Der erste gehört zur Zeit der Römischen Republik, der zweite zur Kaiserzeit. Die mittlere Stoa, Leitbildfunktion in führenden Kreisen der Römischen Republik. Die stoische Philosophie war schon in der Zeit der Römischen Republik unter einflussreichen Gesellschaftsschichten verbreitet. Jörg Fündling betont, sie sei während des zweiten Viertels des zweiten Jahrhunderts aus Rom nicht mehr wegzudenken gewesen. Ihr ausgleichender und distanzierender Charakter bot einen Gegenpol zum hektischen Alltag der Metropole. Die Lehre der Stoa wurde zum Leitbild für führende Kreise des wachsenden Römischen Reiches. Sie ließ sich gut mit deren politischem Handeln vereinbaren und besaß einen kosmopolitischen Ansatz. Bedeutende Ausleger der Stoa machten strenge oder einseitige Inhalte, wie etwa die ursprüngliche Gefühlslehre, für Menschen im öffentlichen Leben akzeptabler. Die jüngere Stoa. Orientierungsreservoir in der römischen Kaiserzeit. Die stoischen Denkerinnen und Denker der römischen Kaiserzeit befassten sich vor allem mit konkreten Fragen der Ethik. Sie konnten dabei auf das bereits von der mittleren Stoa ausgearbeitete Fundament des Naturrechts und das Ideal der Humanität zurückgreifen. Ansehen und Einfluss der Stoa schwankten stark. Entscheidend dafür waren die Persönlichkeit des jeweiligen Herrschers und die Stimmung in der Öffentlichkeit. Kaiser Augustus schätzte und förderte die Lehre. Seit Nero geriet sie jedoch deutlich unter Druck. Zur jüngeren Stoa zählten Seneca, Musonius, Epiktet und Marc Aurel. Ihr Hauptaugenmerk lag auf ethischen Fragen und auf sozialer Verantwortung. Physik und Logik blieben zwar wichtige Grundlagen, doch im Mittelpunkt stand eine Ethik, die unmittelbar auf das tägliche Handeln zielte. Seneca. Lucius Annaeus Seneca stammte aus einer wohlhabenden Familie mit spanischen Wurzeln. Früh machte er Karriere. Als Quästor betrat er die römische Ämterlaufbahn und erwarb sich zugleich Rang als philosophischer Schriftsteller. Ein Machtwechsel am Hof brachte ihn 41 nach Christus in Ungnade und er wurde für 8 Jahre nach Korsika verbannt. Später holte man ihn zurück. Agrippina die Jüngere sah in ihm den besten Erzieher für ihren 12-jährigen Sohn Nero. Seneca verfasste für den Jungen die Denkschrift De Clementia, in der er zur Milde eines Herrschers gegenüber Besiegten und Straffälligen aufrief. Nero ließ sich jedoch nicht dauerhaft für stoische Pflichtenlehre und Moral gewinnen. Innerhalb des römischen Stoizismus griff Seneca die Lehre der Eukeiosis auf. Er übertrug sie als Conciliatio oder als Sui Amor ins Lateinische. Gemeint ist die natürliche Neigung aller Lebewesen, sich selbst zu schützen. Sui Amor bedeutet mehr als bloße Selbsterhaltung. Es ist Liebe zur vernünftigen Natur des Menschen und stellt den Gebrauch der Tugend über das körperliche Überleben. Zwischen 54 und 62 blieb Seneca im kaiserlichen Machtzentrum und übte dort großen politischen Einfluss aus. Danach widmete er sich erneut seinen Schriften und wurde zum meistgelesenen Stoiker der Antike. 65 deckte man eine Verschwörung gegen Nero auf. Obwohl Seneca nicht beteiligt war, befahl man ihm den Freitod. Als stoischer Weiser nahm er die Anordnung gefasst an und führte sie aus. Er formulierte sein Abschiedsbekenntnis so: Der letzte Lebenstag, vor dem dir so graut, ist der Geburtstag der Ewigkeit. Wirf alle Last von dir. Wozu das Zögern? Hast du nicht einst auch den Leib verlassen, der dich der Welt verbarg und das Licht des Tages erblickt? Du zögerst und willst nicht? Auch damals hat dich die Mutter unter schweren Leiden ans Licht gebracht. Du seufzest und weinst? Das tun auch die Neugeborenen. Marc Aurel. Seit der Zeit des Kaisers Nerva genossen Philosophen in Rom wieder Ansehen. Das System der adoptierten Thronfolge eröffnete der stoischen Lehre neue Möglichkeiten. Kaiser Hadrian schätzte den Lehrer Epiktet. Dadurch erhielt Marcus Aurelius, der spätere Nachfolger von Antoninus Pius, am Hof Gelegenheit, die Vorlesungen des aus Griechenland geholten Stoikers Apollonius zu hören. Während seiner Feldzüge im Donaugebiet schrieb Marcus Aurelius für den eigenen Gebrauch die Texte nieder, die wir heute als Selbstbetrachtungen kennen. Dieses Werk ist das letzte bedeutende Zeugnis der Stoa und fasst fast 500 Jahre stoischen Denkens zusammen. Marcus Aurelius sah seine Herrscheraufgabe als vom Schicksal verliehenen Dienst am Gemeinwesen und an den Mitmenschen. Ein weiter Blick auf Geschichte und Welt bewahrte ihn davor, die eigene Bedeutung zu überschätzen. Er mahnte sich zum Beispiel, alles, was jetzt erscheine, habe es schon früher gegeben und werde in ähnlicher Form wiederkehren. Die Höfe Hadrians, Antoninus und vieler anderer seien im Grunde dasselbe Schauspiel, nur mit neuen Darstellern. Auch im Tod, schrieb er, ergehe es einem mächtigen Feldherrn und einem einfachen Maultiertreiber gleich. Beide würden entweder in denselben Lebensquell zurückkehren oder sich als Atome im All zerstreuen. Fortwirken der Stoa jenseits der Antike. Als das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich wurde, spielte sich dieser Wandel zwischen Kaiser Konstantin I. und Kaiser Theodosius I. ab. Die Stoa verlor dabei in den politischen Eliten stark an Bedeutung. Trotzdem flossen stoische Gedanken in Fragen der Ethik und Moral in die christliche Lebenspraxis ein. Die Philosophie der Stoiker beeinflusste auch Teile des islamischen Denkens. Stoische Spuren finden sich besonders in der Naturphilosophie des mutasilitischen Denkers an, Nazam, der zwischen 835 und 845 starb. Am Ende der Renaissance entstand eine Bewegung, die man Neostoizismus nennt. Ihr bekanntester Vertreter war Justus Lipsius. Die Gedanken dieser Richtung beeinflussten auch Michel de Montaigne, René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz. Seit jener Zeit lassen sich stoische Ideen in der gesamten Geschichte der Philosophie verfolgen. Besonders deutlich zeigen sie sich in der Ethik von Baruch Spinoza und in der Moralphilosophie von Immanuel Kant. Auch der aufgeklärte Absolutismus des preußischen Königs Friedrich II. Trug stoische Züge. Mit dem Satz »Ich bin der erste Diener meines Staates« nahm er bewusst Bezug auf das Vorbild Marc Aurels. Ein Beispiel für die fortdauernde Wirkung stoischer Ideen ist die Rational Emotive Therapie, die Albert Ellis in den Vereinigten Staaten von Amerika entwickelte. Diese psychotherapeutische Methode greift das stoische Konzept der Affektsteuerung auf und bezieht sich ausdrücklich auf die Lehren Epiktets. In heutigen politischen und philosophischen Debatten über die entstehende Weltgesellschaft mehren sich Stimmen, die eine zeitgemäße Auslegung der stoischen Ethik befürworten. Man erwartet, dass der Gedanke von der Gleichwertigkeit aller Menschen, der ausgeprägte kosmopolitische Blick der Stoa, die Warnung vor Weltverfallenheit und das Bild der Welt als einem Gesamtorganismus an Bedeutung gewinnen und neue Gespräche über den Stoizismus anregen –